zusammen, herzlich willkommen zurück beim Live-After-SAE-Podcast. Mein Name ist Glenn und ich sitze hier unter anderem mit meinem Co-Host, dem Kurt Jonathan Engert. Hi, Curdy, ich grüße dich.
Hi, Glenn. Wir haben heute einen wirklich, wirklich sehr, sehr spannenden Gast, auf den ich mich auch sehr, sehr lang gefreut habe, muss ich sagen. Es ist der Lars Kischkel. Hi, Lars, wie geht's dir?
Moin, ja, mir geht's gut. Danke für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Sehr, sehr gerne. Wir sind froh, dass du da bist. Ja, wir haben dich eingeladen. Du hast eine echt coole Karriere, die du schon zum Teil hinter dir hast oder wo du jetzt auch gerade dran bist. Und darüber wollen wir mehr erfahren. Und vorneweg kannst du dich gerne einmal vorstellen mit unseren drei berühmt-berüchtigten Fragen, die da lauten: Wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das eigentlich?
Gut. Okay, genau. Also mein Name ist Lars Kischkel. Momentan bin ich Chief Commercial Officer bei einer Firma, die heißt UGEM. Und bin noch in einer Beratertätigkeit bei einer anderen Firma, die heißt Krotos. Warum mache ich das? War das die dritte Frage? Ja, das ist eine gute Frage. Naja, mir macht Spaß. Ich habe, glaube 1998 den Weg Audio eingeschlagen und seitdem auch nicht verlassen. Und ich habe einfach Spaß an dem, was ich tue. Es hat sich viel verändert über den Verlauf meiner Karriere. Und ich gehe echt morgens mit einem Lachen an die Arbeit und freue mich einfach. Das, was ich hier mache, macht einfach Spaß.
Ja. Das ist, glaube ich, das ist auch der beste Grund, irgendwas zu tun. Ich glaube, das verbindet uns auch alle irgendwie, dass man irgendwie, wenn man in so eine Industrie geht und da bleibt, dass man da wahrscheinlich Spaß dran hat. Lass uns mal ganz am Anfang beginnen. Und zwar habe ich schon die erste Frage. Du hast angefangen, wie die meisten wahrscheinlich SAE-Abgänger oder auch aktiv zum Teil noch, als selbstständiger Music Producer, Songwriter, you name it, Selbstständiger. Was hat dich zur Selbstständigkeit gebracht damals? Wie hast du gesagt, okay, jetzt muss ich Geld verdienen? Womit hast du angefangen?
Und an welcher SAE warst du? Ganz wichtig.
Ja, das war ganz witzig. Damals war die SAE Köln noch am Marweg und da hing ein Jobangebot für ein Praktikum für Pro Tools Operator aus in einem Studio, was direkt um die Ecke war. Und dann habe ich mich da vorgestellt und die hatten ein mega geiles MIDI-Studio. Da waren echt, da war einfach alles drin und für mich war das damals so Heaven on Earth. Und irgendwann durfte ich mal eine Stunde da rein und habe dann einfach ein paar Tracks gebaut. Und dann sagte der Chef, okay, pass auf, was willst du verdienen? Ich stell dich hier ein. Und das war noch während des Studiums. Ich habe also nie dieses Praktikum Produce Operator gemacht, sondern habe sofort angefangen, Jingles für Radiostationen zu produzieren und Playbacks für Künstler und so. Und ich war dann tatsächlich nach der SAE ein fest angestellter Musikproduzent dort. Aber nur 3 Monate. Dann habe ich gekündigt und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Einfach, weil, man ist halt jung, man ist völlig selbst überschätzt. und ich war natürlich gar nicht begeistert, als er irgendwann mal mit einem Playback rumlief, der Chef, und hat behauptet, er hatte das gemacht, dabei hatte ich das gemacht. Und da war dann so mein Stolz hart verletzt. Und anstatt, wie man das vielleicht heute mit ein bisschen mehr Erfahrung machen würde, das Gespräch zu suchen, habe ich sofort gekündigt. Und habe dann auch gedacht, naja, ich habe jetzt so viele Referenzen gesammelt in der Zeit hier, ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Und das war auf jeden Fall eine richtig dumme Idee, kann ich euch sagen, weil ich hatte ja gar keine Ahnung. Ja? Also ich habe mir dann ein bisschen Zeug gekauft und hatte keinen einzigen Kunden und bin dann erstmal so wirklich etwas merkwürdig in die Selbstständigkeit gestartet, hat sich dann aber gefangen. Und dann lief es tatsächlich auch ganz gut. Wie du schon sagst, freier Produzent, Writer, Engineer. Und ich habe in der Zeit sehr, sehr viele verschiedene Audiobereiche auch kennengelernt. Also sehr viel Kindermusik produziert, aber auch Trailer fürs Kino, alles Mögliche. Also das war ganz spannend. Im Grunde genommen natürlich immer das, was Geld bringt. Ne?
Ja, ja. Das ist nämlich oft die Frage. Wir haben viele Hörer, die eben auch gerade raus sind aus dem Studium und sich jetzt selbstständig machen wollen, weil es eben nicht immer unbedingt eine Festanstellung gibt. Und da ist eben die Frage, wie fasst man Fuß? Welche Jobs nimmt man am Anfang an? Und ja, meistens alle Jobs, die sich anbieten. Ne? Einfach, um erstmal die Miete zahlen zu können. Ja,
das haben wir auch durch. Ich habe eine Frage, weil ich das nicht gefunden habe. Das will ich wissen. Ich muss einmal loben, du hast wir recherchieren immer so ein bisschen natürlich zu den Leuten, die wir einladen überall, ne? Und natürlich auch LinkedIn. Du hast eines der bestgepflegtesten LinkedIn-Profile von allen Gästen, die wir hatten.
Oh, danke.
Es ist fantastisch. Und du schreibst da, wenn man ganz runter scrollt, including number one hits in Estonia and Austria. Was sind die Nummer 1 Hits? Das will ich wissen, das interessiert mich.
Das eine war so ein Lucky Shot. Ich hatte damals mit zwei anderen Songwritern eine Band zusammen und einen Song von dieser Band. Und da muss ich sagen, also ich habe halt nur das Backing gemacht, also die Lyrics und Topline. Das war der Martin Fliegenschmidt, der heute einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten und Writer ist. Genau, wir haben damals zusammengeschrieben und so eine DSDS-Geschichte aus Österreich hat sich den Song geschnappt und hat den quasi dann dem Gewinner gegeben. Und natürlich werden diese Titel dann immer Platz 1, ne? Um das so ein bisschen zu demystifieren. Und das andere war, da gab es damals so eine Band, die hatte hier in Deutschland auch so, glaube ich, einen gewissen Status, die hießen Vanilla Ninja. Und die waren halt aus Estland. Und wir hatten damals als Produktionsteam mit Kiko Maasbaum, Martin Fliegenschmidt, Claudio Pagonis das Album gemacht. Und ja klar, da hast du halt deine Hände mit drin. Und eine Nummer, in der ich auch mitgeschrieben und gebastelt habe, ist halt Platz 1 in Estland geworden, was auch nicht so schwer ist, weil die sind da die totalen Megastars gewesen.
Mega.
Also, ja, genau. Und wenn die was rausbringen, geht das automatisch auf 1. Also ich will so ein bisschen reduzieren, dass das jetzt die ultra künstlerische Produzentenleistung war, sondern leider ist es ja oft so, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ne? Also,
ja. Das stimmt, aber es ist natürlich trotzdem beeindruckend. Ich fand nur schön, dass du es so nebenbei ganz unten erwähnt hast. Also ich habe übrigens noch einen Nummer 1 Hit.
Jetzt, wo du gerade wieder den Namen Kiko Maasbaum gedroppt hast, schließt sich auch wieder der Kreis, weil der kommt oft in unseren Folgen vor. Waldemar Vogel, der allererste Gast bei uns im Podcast, arbeitet ja auch viel mit dem zusammen. Er hat einige bekannte Künstler unter seinen Fittichen. Also ja, da schließt sich wieder mal der SAE-Kreis. Ich weiß nicht, ob er auch bei der SAE war. Aber viele SAEler kennen ihn auf jeden Fall.
Nee, ich glaube, Kiko war nicht bei der SAE, aber Kiko gehört wirklich zu den Leuten, die ich in meiner Laufbahn kennengelernt habe, die absolut outstanding sind. Ein wahnsinnig guter Musiker, Instrumentalist, ein tierischer Toningenieur. Also es war wirklich war eine sehr, sehr tolle Zeit, mit Kiko zusammenzuarbeiten, weil wirklich ganz anderes Level. Und Waldemar natürlich auch. Mit Waldi habe ich ja auch gearbeitet in der Zeit.
Ja, Waldi, genau, sehr gut. Ja, Hammer. Also gut connecten, Leute.
Ja, genau. Folge 1, Waldemar Vogel, sei ein Connecki.
Yes. Ja, wir können ja mal im LinkedIn-Tagebuch hier weitergehen. Ab 2007 International Sales and Product Specialist bei Avid. Eigentlich ziemlich geil. Bei einem Riesenkonzern Avid hast du gearbeitet. Wie bist du drangekommen und was hast du da gemacht? Berichte einfach mal bitte.
Ja, ich hatte tatsächlich nach 9 Jahren Musikproduktion das Bedürfnis auf Veränderung. Ich habe die letzten Jahre hauptsächlich Pop produziert und das hat mich dann irgendwann auch gar nicht mehr, also es hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Du musst einen sehr hohen Output generieren, die Pitches, die Major Company Briefings. Es hat sich alles so ein bisschen entzaubert. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich Musik produziere, nicht wie ich das mal ursprünglich wollte. Und da kam dann eben dieses Angebot, also damals noch DigiDesign, die haben halt einen Pro Tools Demonstrator gesucht auf Contractor-Basis. Und da habe ich gedacht, das ist ganz cool, machst du mal was anderes nebenbei und ein bisschen Grundrauschen, ne? Kriegst dann ein bisschen Geld, lernst andere Sachen kennen und kriegst einen iLog voll mit NFRs, was ja auch cool ist.
Wow.
Ne?
Wow.
Ja, genau.
Oh, super.
Genau, und die haben mir dann nach einem halben Jahr oder so eine Festanstellung angeboten. Und da habe ich gedacht, komm, ich mach das, weil das war auch mit einem Umzug nach München verbunden und die wollten mich um die Welt schicken. Und ich dachte, das ist eigentlich mal eine ganz coole Sache. Ich mache das mal so 2-3 Jahre und dann bin ich da tatsächlich 9 Jahre geblieben.
Ja. Wahnsinn. Woher kommt... Oh, Entschuldigung, Glenn.
Wir können die Frage auch synchron stellen. Ich glaube, die finden wir beide sehr gut. Woher kommt das Interesse an Sales? Weil das ist ja wirklich nochmal ein anderer Bereich als das klassische Audio Engineering und Music Production. Klar, du hast gerade erzählt, Weiterentwicklung. Aber wieso Sales? Das ist ja jetzt wirklich schon so ein bisschen mehr Business-Style.
Ja, ich glaube, dass Das Interesse dafür, das hatte ich schon immer. Ich erinnere mich, als ich meinen ersten Flohmarkt als irgendwie kleiner Dotz gemacht habe, da hat mein Vater damals behauptet, dass ich wahnsinnig gut verhandelt hätte. Und das hat mich, glaube ich, auf die Sales-Schiene gesetzt. Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Aber so richtig Geschmack daran habe ich, glaube ich, dann eben in der Zusammenarbeit mit Nico und seinem Team bei DigiDesign Avid gefunden. Also ich war da halt im Sales-Team integriert als Produktspezialist und habe wahnsinnig viel von denen gelernt. Und ich fand es cool. Es hat mir Spaß gemacht. Ich weiß noch, wie ich da angefangen habe und mich gewundert habe, wie viel M-Boxen man verkaufen kann. ja, ich habe immer gedacht, weil du kriegst deine Umsatzbeteiligung erst nach der Probezeit, ne? Und ich dachte so, hey, hört mal auf, so viel zu verkaufen während meiner Probezeit. Da ist ja nichts mehr sonst übrig, wenn ich aus der Probezeit komme und ne, Beteiligung habe. Aber es hat einfach nicht aufgehört. Es ist einfach Wahnsinn, wie viele Interfaces in diesem Markt jeden Monat verschwinden. Und so fing das dann an. Ne? Und dann auch diese Zusammenhänge zwischen Marketingaktivitäten, die Sales treiben, und Customer-Support-Probleme, die Roadblocks werden können, etc. etc. Also man war halt an der ersten Front als Produktspezialist, hat viel Kundenkontakt gehabt.
Ja.
Und dann hast du natürlich auch alles mitbekommen, ne? Also sowohl warum Kunden jetzt das kaufen, und zum Teil sind die Produkte ja sehr teuer auch gewesen, oder eben was Kunden jetzt gerade stresst, warum sie sagen, ah, ich wechsle die DAW, ich mache das nicht mehr.
Ja. Gibt's Logic.
Genau. Genau.
Okay. Ich meine, das ist sehr, sehr interessant zu sehen, dass du aus der Musik kommst und dann die letzten Positionen, die du hast, sind alle sehr beeindruckende, coole Sales-Positionen in den meisten Fällen oder dann mittlerweile natürlich auch Führungspositionen. Da hast du auch nochmal einen Master dran gehängt. Ist es anschließend an den aufstockend auf den Bachelor, den du so schon hattest?
Genau, ich habe ja dieses SAE-Diplom 99 gemacht und dann zum Ende meiner Zeit bei Avid habe ich den Bachelor gemacht noch in Köln.
Ah, so weit war das auseinander.
Es war total weit auseinander. Okay. Ich war auch der Großvater in der Klasse.
Süß.
Den Altersdurchschnitt auf jeden Fall gut angehoben.
Sehr gut.
Es hat total Spaß gemacht. Echt. Also es war für mich genau der richtige Zeitpunkt nochmal was zu lernen, und ich fand das Curriculum halt spannend. Und das war super, weil ich in den Kontext universitäres Arbeiten wieder kam. Und und als ich den Bachelor dann bekommen habe, wusste ich will ein MBA machen als nächste Entwicklungsstufe. Und das hat dann einfach noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich mich dann dazu durchgerungen habe. Ja.
Natürlich.
Wir können da ruhig anschließen. Ich meine, das ist ja keine Konkurrenz zur SAE. Es gibt ja kein SAE-Master. Du hast darauf aufgebaut. Sehr, sehr interessant. Du warst an der ESMT Berlin, hast Austauschjahre gemacht. Oder Semester wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du physisch da warst im Ausland. Wahrscheinlich war das da so. In anscheinend Korea und Yale. Kannst du da einmal drüber reden? Das klingt total cool.
Ja, also also erstmal muss ich sagen, zur ESMT zu gehen und diesen Executive MBA zu machen, war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Ich habe da so viel rausgeholt für mich. Persönlichkeitsentwicklung, fachliches Wissen, Netzwerk. Es war aber auch mit die anstrengendste Zeit meines Lebens, weil diese 18 Monate nebenberuflich zu einem Führungsjob bei Isotope, das war also wirklich Stretch. Leider war dieses Studium genau in der Hochzeit von Corona. Das heißt, all unsere Auslandssemester sind leider nicht vor Ort gewesen. Also wir hatten zwei Auslandsreisen, einmal Dubai und Mexiko. Aber eigentlich habe ich, wie alle anderen wahrscheinlich auch, dieses Studium gewählt, weil es sehr international aufgestellt ist. Also wir hatten 55 Studenten in dem Kurs aus 30 verschiedenen Ländern.
Wow, hey. Ja.
Genau. Und natürlich hatten wir uns alle auf diese zwei Auslandssemester gefreut, die dann aber leider über Zoom abliefen. Das war ein bisschen ein Downside. Da konnte aber keiner was für, und es war natürlich in der Zeit das einzig Richtige auch, das so zu machen. Ne?
Okay.
Das heißt, parallel
dann warst du schon bei Isotope.
Genau, das war meine Zeit bei Isotope, als ich das gemacht habe, ja.
Wie kriegst du eine Anstellung bei Isotope? Hast du dich ganz normal drauf beworben? Weil da kriegen wir auch öfter mal die Fragen, wie man an die großen Firmen kommt. Haben die normale Ausschreibungen bei Indeed und Stepstone und LinkedIn?
Das ist echt eine gute Frage. Ich muss echt gestehen, dass ich keinen meiner Jobs über eine Ausschreibung oder eine Bewerbung bekommen habe. Das ist echt ein bisschen was Witziges in meinem Lebenslauf. Also bei Avid damals habe ich eine Bewerbung geschrieben, weil es formal erforderlich war fürs HR und es ist ein Riesenunternehmen. Aber ich bin nicht über diese Stellenausschreibung gestolpert, sondern ich wurde gefragt. Das Gleiche war dann bei Isotop tatsächlich. Ich hatte, als ich bei Avid aufgehört habe, ein Grund war, ich wollte wieder Studio machen. Ich hatte mir ein geiles Studio eingerichtet in Köln und hatte auch einen Lucky Shot mit einem Adele House Cover. Das war so, ich will einfach jetzt wieder mixen und schrauben. So, das Bedürfnis war da eigentlich ganz stark. Ja. Und ich habe nebenbei Trainings gemacht. Also Pro Tools Trainings für öffentlichen Rundfunk. Und dann hat mich der Bayerische Rundfunk gefragt, kannst du auch ein RX-Training machen? Und zu der Zeit habe ich übrigens noch nicht viel dazu gelernt, was Selbstüberschätzung betrifft. Ich habe natürlich gesagt, klar kann ich das. Und dann habe ich mir erstmal die Software runtergeladen, angefangen, wie man...
Das predigen so wir hier verstehen. Auch immer, Lars. Das predigen wir im Podcast, ja.
Ja, also wirklich, ihr könnt mir glauben, ich habe eine Woche Hardcore RX mit drauf geballert, weil ich dann ein komplettes Wochenende mit gestandenen Tonmeistern, die das jeden Tag benutzen, ein Training gemacht habe. Und glaub mir, die hatten Fragen. Ich saß in meinem eigenen Angstschweiß 2 Tage und habe mich da so irgendwie so durchgeeiert. Aber danach war ich ziemlich fit auf AX.
Glaube
ich.
Ja, klar. Wie funktioniert der Replace-Algorithmus? Moment. Ja, okay.
Genau, und in dieser Woche habe ich Isotop kontaktiert, weil ich Trainingsmaterial, Samples für um die Module zu zeigen. Und ich hatte dahin Kontakt, weil wir bei Avid regelmäßig mit Isotop in Kontakt waren. Also wenn eine neue AX-Version rauskam, haben die uns ein kurzes Training gegeben. Deswegen war ich auch so selbstüberschätzt. Ich dachte, ja, habe ich ja schon mal gesehen. Ne? Ja. Genau. Und der Matt Heinz, damals RX-Produktspezialist, der sagte dann, hier, unser Business Development Director wollte eh mit dir reden. Und darüber kam das dann, dass ich da in die Jobsituation mit Isotop kam.
Okay, also so ein Connection-Ding eher wieder. Okay.
Da haben wir aber tatsächlich einen ganz ähnlichen, also bei mir war es auch RX und ich bin auch über genau dieselben Move an meine jetzige Position gekommen. Da hat sich gefragt, ey, kennst du dich mit die Noising aus? Ja, klar, kein Problem. In der SAE irgendwann mal 4 Samples, die Noise, so, ja, klar, kein Problem. Hier hast du 4000 Files, bis nächste Woche. Du so,
Edge Processing?
Ja, mach ich euch, genau. Mach ich euch fertig, kein Problem.
Super. Oh ja, danke. Das freut mich. Dann weißt du genau, wo mein Schmerz war.
Ja, absolut. Absolut, gerade die, ach, das Modul hat noch verschiedene Algorithmen. Naja,
aber das war ganz fantastisch, weil der Scott, der damals eben Business Development Director war und heute ein sehr guter Freund von mir, womit wir wieder das Netzwerkthema schließen, der sagte damals, weißt du Lars, wir brauchen jemanden, der Europa managt. Wir sind da gerade so im Expandieren und wir trauen dir das zu. Und die hatten so einen ganz geilen Approach. Damals hat gesagt, pass, ich gebe dir jetzt einfach den Job. Du kannst ja immer noch abfacken. Und das waren seine Originalworte. Das fand ich sehr sympathisch.
Wow.
Und ich habe dann sehr viel Leash bekommen, sehr viel Vertrauen. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, so für mich auch einer der erfolgreichsten Abschnitte meiner Laufbahn, weil der Wachstum, die Teamgröße, die wir aufgebaut haben, das Business, der Reach von Isotop in den 6 Jahren dann, war wirklich fantastisch. Ja.
Ich glaube, das hat man ja auch selbst als Kunde gemerkt, wie groß Isotop ist. Ich meine, von so einem kleinen Nischending für ein bisschen Nachbearbeitung auf einmal zum... Uns gibt es überall für jede Anwendung. Es ist schon beeindruckend, was da passiert ist in der Firma, ne?
Ja, als ich reinkam, waren wir, glaube ich, 70 Leute und at peak, also kurz vor dann der Konsolidierung mit Native Instruments, waren wir so 200.
Krass, ja. Übrigens fand ich gerade ein guter Begriff, dass du viel Leash bekommen hast. Das habe ich vorher noch nicht gehört. Das finde ich einen guten Begriff. Sagt ja genau das, was es ist.
Diese Anglizismen sind eigentlich schlimm, oder? Ich versuche das immer zu vermeiden. Am schlimmsten ist es, wenn ich bei meiner Mutter bin, dann bin ich so hoch angestrengt, keinen Anglizismus zu benutzen. Ja, klar.
Was machst du beruflich?
Manchmal, wenn man seiner Oma erklären muss, was man beruflich macht, nur so, pass auf.
Lauter, leiser, links, rechts.
Aber da habe ich eine kleine Anekdote für euch. Ich war mal in einem Projekt, als Pro Tools Deutsch übersetzt werden sollte. habe ich das Korrekturlesen gemacht für das Marketingteam in England. Und wir hatten eine Agentur, die dann quasi die Software übersetzt ins Deutsche. Und das war so witzig, weil das war keine Agentur mit Audio-Background. Und ich erinnere mich vor allen Dingen noch, also Feder, ne, könnt ihr euch ja, was war das? Pegel-Aufholverstärker oder was?
Oh.
Ja, genau. Aber viel witziger war, es gab ja auch einen Spring Reverb. Mhm. Und das haben die original mit frühlingshaftem Nachhall übersetzt.
Ah, ja, das ist das. Stimmt. Frühling, klar.
Ja, Frühling, genau. Ja. Also ich glaube schon, dass es in unserer Industrie echt schwierig ist, das Englische komplett zu verlassen. Und
nee, kein Problem. Also musst du einfach drin lassen. Ich glaube, es wird irgendwann noch absurd. Du kannst einfach nicht alles übersetzen. Das geht nicht. Wenn man weiterschaut, bist du zu Native Instruments gekommen. Lag das daran, dass Native Isotope übernommen hat? Oder sage ich das überhaupt richtig, dass sie die übernommen haben?
Ja, also genau. Also ich glaube, besser wäre es zu sagen, dass beide Firmen von der gleichen Investmentfirma gekauft wurden.
Ah, okay. Okay. Ah.
Also die Firma heißt Francisco Partners, die sind bei Native eingestiegen, glaube ich, zuerst und dann bei Isotope oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber im Grunde genommen haben die eine Music Group gegründet, zu der verschiedene Firmen gehören, wo dann auch eben Plugin Alliance, Brainworks auch noch dazu kam. Also im Grunde genommen in diesem Prozess bin ich dann quasi von Head of Global Sales Isotope in die Position Director Sales EMEA für die gesamte Gruppe gewandert. Also sprich, ich hatte dann Europa, also EMEA weitestgehend als Territory, aber die Native Instrument Produkte. Also sprich, meine Umsatzziele sind etwas explodiert, weil ihr euch sicher vorstellen könnt, dass Native eine deutlich größere Firma ist.
Ja, sicher. Sicher. Na klar. Das ist sehr, sehr interessant. Vor allem, warum ich das dachte, ist ja auch spannend, dass man gelesen hat, Isotope bei Native Instruments an vielen Stellen. Deshalb hat sich das so angefühlt, so jetzt als Kundensicht. Ah, guck mal, Native hat die gekauft. Aber na klar, es ist auch schön, auch hinter die Kulissen schauen zu können.
Ja, das ist tatsächlich auch kein Secret. Das kann man auf ganz vielen Business Insider Webseiten lesen. Aber ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau ist, wie das heute ist. Aber in solchen Prozessen, das hatten wir damals ja bei DigiDesign und Avid genauso, als DigiDesign als Brand verschwand. Ne? Ich glaube, dass in solchen Prozessen es ganz normal ist, sich die Brandings anzuschauen und zu schauen, was ist jetzt hier das stärkste Branding? Wie stellt man das auf, so dass es für den Kunden sinnvoll ist? Bei Isotope gab es ja eine ähnliche Situation mit Exponential Audio. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert.
Ich kenne den Namen noch.
Also Exponential Audio macht ja diese wahnsinnig gut klingenden Reverbs. Und es war eine Ein-Mann-Show. Und echt? Isotope hat, ja, das war...
Wow.
Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Irgendwas mit Michael, meine ich. Ein wahnsinnig toller Mensch, der auch die ganzen Lexikon-Algorithmen geschrieben hat in seiner Karriere. Und Isotope hat diese Firma gekauft. Und dann war es Exponential Audio bei Isotope auch eine Zeit lang.
Ah, genau. Das wusste ich nicht. Das ist spannend.
Ja, nee, das stimmt.
Okay.
Jetzt warst du Director of Sales EMEA. Was ja schon von der Reach, wie du auch gesagt hast, von den Umsatzgrößen schon sehr, sehr groß und beeindruckend klingt und de facto ist. Wie wichtig war dafür der Master für so eine Stelle? Braucht man den?
Nein, das wäre falsch zu sagen, dass man den für eine Sales-Position braucht, aber es ist auf jeden Fall so, dass er dir die Arbeit bestimmt vereinfacht, weil du natürlich Methodiken lernst, du setzt dich ganz anders mit Daten auseinander und das ist, glaube ich, sehr wichtig in diesen Positionen. Das Allerwichtigste, was ich aus diesem Kurs mitgenommen habe, ist das Decision-Making. Also am Ende bist du in solchen Führungspositionen vor allen Dingen in der Verantwortung, Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen sollten auch immer ein Stück weit bauchbasiert sein. Das wird schwer, eine Entscheidung, die dann vielleicht nicht gut war, Investoren zu erklären, ja, ich habe das so nach meinem Bauch entschieden, weißt du. deswegen sollte auch immer eine Komponente datenbasiert und ja. Das hilft, glaube ich, schon sehr. Und dann ganz entscheidend, aber da unterscheidet sich der Standard-MBA auch nochmal vom Executive-MBA, ist Leadership. Ein Team zu empowern, ein Team dahin zu bringen, dass es die Ziele, die man hat für das Team, das muss nicht immer nur Umsatz sein, es gibt auch andere Ziele, die man setzen kann, dass man die erreicht zusammen mit dem Team und dass man die richtige Form von Management für sich etabliert. Ja, genau.
Ja. Jetzt ging es weiter zu Moog. Ist natürlich für uns als Konsumenten und Musikfans und Liebhaber tolle Firma. Ich glaube, alle unsere Hörer freuen sich jetzt. Du hast bei Moog Music gearbeitet, auch wieder im Managing. Wie bist du da hingekommen?
Also das mit Moog fing echt früh an. Das war echt ganz witzig. Wir haben auch lange darüber gespaßt, weil es gibt ein ganz cooles Buch, das ich auch jedem empfehlen kann, der jetzt so nach der SAE in den ersten Job startet. First 90 Days. Das beschreibt das Onboarding in den ersten 90 Tagen. Und da gibt es ein Zitat in dem Buch, das sagt sowas wie: die Bewerbungsphase, das Recruiting, ist Dating und das richtige Arbeiten dann ist quasi die Hochzeit. Also das Entzauberte so ein bisschen. Ne? Beim Dating ist da alles so, und dann irgendwann ist man verheiratet. Klar. So. Und unsere Dating-Phase zwischen Moog und mir ging unglaublich lang. Die ging fast ein Jahr. Ja, das ist echt ungewöhnlich. Also die haben mich schon recht früh kontaktiert. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und als ich bei Native aufgehört habe, da waren die kurz davor, diese Plugins rauszubringen. Und da haben wir dann erstmal so ein Contractual-Ding gemacht, weil sie brauchten da so ein bisschen Verstärkung, um die Plugins dann im November zu releasen. Ich kam dann so im Oktober relativ spät rein und habe da erstmal so als GTM-Consultant, also GTM steht für Go-to-Market, also ich habe geholfen, die Plugin-Go-to-Market-Strategie zu optimieren, bevor dann die ersten Moogafogger-Plugins rauskamen. Genau. Und darüber haben wir uns dann schon ein bisschen kennengelernt, weil wir hatten schon länger über die Geschäftsführerposition in Europa gesprochen und das wurde dann zum 1. Januar umgesetzt. Also 3 Monate nach dem Contractual Agreement. Ja.
Stark. Okay. Dann erübrigt sich nämlich die Frage. Wenn man das sieht, sowohl in der jetzigen Position als auch bei Moog, warst du erst Consultant? Und dann war meine eigentlich Frage eigentlich, Moment, warst du dann bei irgendeiner Consulting-Firma im Hintergrund, die dich dann, geh mal hierhin, oder bist du einfach persönlich geholt worden?
Genau, wieder Netzwerk tatsächlich. Also auch der Moog-Kontakt ist über die gleiche Person entstanden, die mich auch bei Isotope quasi reingebracht hat. Das ist auch echt etwas, was ich jedem Studenten ans Herz lege, also Netzwerkpflege, auch jede Woche aktiv dafür Zeit einplanen und schauen, dass man mit Menschen im Kontakt bleibt. Nicht aus opportunistischen Gedanken, ne, sondern aus Interesse. Also ich bin nicht immer in meinem Netzwerk aktiv, weil ich mir hoffe, dass da irgendwann der nächste große Job kommt, sondern weil die Menschen mir alle was beigebracht haben und man nicht aufhört, voneinander zu lernen.
Hast du da ein paar konkrete Tipps? Vielleicht messen, Leuten abends mal auf ein Bier treffen?
Leuten abends Tipps, mal auf ein Bier treffen?
Wie du das Kontakte pflegen aus?
Es gibt tatsächlich noch einen alten Kontakt von Evid, den Johannes, der auch in München lebt. Wir gehen regelmäßig mal essen abends. Wenn es möglich ist, natürlich gerne persönlich, aber mein Netzwerk ist von Japan bis West Coast. Und da versucht man einfach regelmäßig die Medien zu nutzen, die es da so gibt.
Okay, klar.
Versucht sich nicht aus den Augen zu verlieren.
Ja, verstehe. Ja. Top of mind.
Wenn es mal eine Geburtstagsnachricht ist, wahrscheinlich, ne?
Tatsächlich, ja. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr versuche zu pflegen. Also ich habe alle Geburtstage von allen in meinem Kalender und melde mich tatsächlich immer zu den Geburtstagen. Ja.
Ich glaube, das ist auch gar nicht so doof. Ich glaube, das ist allgemein so zwischenmenschlich auch schön, ne? Man merkt ja auch, wenn Leute sich nur opportunistisch bei dir melden. Man hat ja so die Kandidaten, wo du weißt, okay, wenn der anruft, will der was. Oder der meldet sich auch so mal mittendrin. Das ist ja, die kennt man ja, ne? Das sind ja die üblichen Verdächtigen. Ja, okay. Wir kommen jetzt zur Frage, die ich eigentlich die ganze Zeit schon stellen möchte.
Heißt.
Und ich finde die wahnsinnig interessant. Wie wird man CCO?
Oh, Indem man hart verhandelt.
So.
Ah, okay.
Nein, also da muss ich tatsächlich ein bisschen was zu erzählen. UGEM ist eine ganz faszinierende Erfahrung für mich, weil UGEM eine Company-Form pflegt, die nichts mit dem zu tun hat, was ich bisher gesehen oder gelernt habe. UGEM arbeitet nach dem New Work-Prinzip, also es ist self-organized und purpose-driven. Wir haben keine Hierarchien und wir haben auch keine Jobtitel. Also, ja.
Ihr habt auch keine Stellenausschreibungen. Ihr schreibt einfach, wenn du was Cooles machen willst, schreib uns.
Das hast du schon geguckt, oder?
Interessant. Ich habe schon mal geschaut, das Quatsch. So. Oh, schreib uns einfach. Cool.
Ja, genau. Ja, das ist, ja, das sagt schon sehr viel. Auch unser ganzer Einstellungsprozess ist komplett anders als im traditionellen Firmen. Ich bin gerade tatsächlich in, ich glaube, 4 Hiring-Teams, wo wir Leute einstellen. Und es ist sehr spannend, weil UGEM arbeitet auf Augenhöhe. Also normalerweise, ich gebe euch mal ein Beispiel, heißt es Job-Interview. Und Job Description. Und was es eigentlich macht, ist, es setzt den Arbeitgeber in eine dominante Position. Ich bestimme, was ich von dir erwarte. Das ist die Job Description. Und in dem Job Interview interviewe ich dich. Wir nennen das Gespräch, weil wir in einem Gespräch auf Augenhöhe mit dem Kandidaten reden. Und die Gesprächszeit sollte ausgeglichen sein. Und die Job Description heißt Erwartungsdokument, weil eine Erwartung auf beiden Seiten besteht. Also wir haben eine Erwartung an den Kandidaten in dieser Rolle, aber wir möchten auch, dass der Kandidat seine Erwartung an uns als Firma äußern kann. Und dieses Dokument hat genau die gleiche Länge. Ne? Und das sind so die Kernunterschiede. Plus, innerhalb der Firma gibt es keine Hierarchien. So gesehen ist mein Titel innerhalb der Firma absolut irrelevant. Wir haben uns aber auf diesen Titel trotzdem geeinigt, weil der Rest da draußen anders funktioniert. Und du kannst jetzt nicht jedes Geschäftsmeeting damit anfangen, erstmal zu erklären.
Ja, natürlich. Völlig klar.
Ja.
Ne? Natürlich, die Welt draußen hat leider doch Hierarchien. Aber das klingt total spannend. Ihr sitzt in Bremen, soweit ich weiß, ne?
Genau, also es gibt der Hauptsitz ist in Bremen, wir haben auch noch eine Entity in den USA, aber das Kernteam sitzt eigentlich in und um Bremen.
Ja, ja. Mega sympathisch, stark. Jetzt haben wir schon fast hier den ganzen LinkedIn-Baum abgearbeitet, aber das ist halt echt wichtig und krass. Deswegen lass uns direkt noch spannend, einmal weitergehen. Ja. By the way, diese ganzen Jobs, über die wir sprechen, die letzten 3, UGEM, der neue, der jetzt kommt, und Moog, das war alles 2022, 2023, nochmal für alle Zuhörer. Ja, und jetzt bist du auch noch bei Krotos. Alle Sounddesigner werden die Firma kennen. Ist ja ein Plugin, die extrem geniale Tools herstellen, um verschiedene Sounds zu designen für Spiele, für Filme, für Foleys und so weiter. Vielleicht kannst du da mal über deine Arbeit sprechen als Advisor, weil das ist jetzt auch wieder ein relativ breiter Begriff. Was macht man als Advisor?
Ja, gerne. Krotos ist in einer ganz spannenden Situation. Die Firma ist noch relativ klein, 20 Mitarbeiter. Und die haben ein wahnsinnig spannendes Produkt mit Krotos Studio, was ein Subscription-Plan ist. Und ich bin reingekommen, also ich sag mal so, ich hatte letzten Sommer das große Glück, 4 Angebote zu haben. Moog ist ja, also die europäische Einheit von Moog ist ja leider aufgelöst worden, als Teil der Übernahme von InMusic.
Ja.
Genau. So gesehen, das war nicht ganz so, wie wir uns das gehofft hatten, aber solche Sachen, ne, ist Business. Sowas passiert halt, no hard feelings. Und ich hatte das große Glück, dass ich dann 4 Angebote hatte. Und sorry, wenn ich das nochmal sagen muss, ich habe mich auf keins beworben, Netzwerk. Krotos war eins davon. Und es war so, dass Ophias und ich haben viel geredet und am Ende wurden wir uns nicht so ganz einig bezüglich einer Festanstellung. Aber ich hatte trotzdem Bock und so haben wir uns für diese Beratertätigkeit entschieden, in der ich vor allen Dingen im Prinzip die Funktion als Chief Commercial Officer tatsächlich mache. Also ich berate Ophias gerade bezüglich Commercial Strategy und auch Commercial Team.
Okay.
Das ist ganz witzig. Habt ihr da gerade die Nachricht aufpoppen hören?
Ja, ja, irgendwas hat im Hintergrund vibriert, glaube ich.
Es
ja.
ist Ophias ja. gewesen. Es ist so witzig manchmal, ne?
Ja. Lieben Gruß.
Okay.
Hey, dude, what are you talking about?
Ja, genau.
Genau, also was ich im Prinzip mache, ist, jetzt gerade zum Beispiel haben wir einen Head of Sales eingestellt, da war ich stark integriert. Wir besetzen andere Positionen, wir reorganisieren das Team, Sales-Kampagnen planen, Marketing-Investments monitoren, und ich mache das nun 8 Stunden ungefähr so im Monat, und meine Zeit ist vor allen Dingen damit bestimmt, den Devil's Advocate zu spielen, also das Team zu challengen und Sachen zu hinterfragen und ein bisschen die Außenperspektive einzubringen. Mhm, genau.
Sehr gut. Klassischer Produzent.
Also du hast quasi eine kleine und eine große CCO-Rolle gerade.
So ungefähr, ja, genau.
Ja. Jetzt würde ich gerne mal den Lars GPT anwerfen und ihn fragen, erklär mal einem 5 ist ein bisschen wenig, sagen wir mal einem 12-Jährigen, was macht ein CCO? Was machst du den ganzen Tag?
Also wie sieht mein Arbeitsalltag aus?
Genau.
Ja, also ich bin momentan in zu vielen Meetings. Also mein Arbeitsalltag ist, glaube ich, schon so 70%, mich mit Menschen zu treffen. Meistens virtuell, aber ich war jetzt auch natürlich auf der NAMM. Und da hast du, also da habe ich dann auch mal gerne 13 Termine an einem Tag. Und das sind inhaltlich, ist das alles Mögliche, ne? Das ist Mentoring vom Team, das ist Partnerships mit anderen Firmen, Aktionen besprechen. Ich bin auch bei UGM in der Finanzplanung, also sprich, ich treffe mich mit dem Axel Hansen, mit dem ich zusammen SAE gemacht habe 1999, ist ganz witzig.
Wow.
Ja, den sollte auch mal einladen. Der hat UGM gegründet und ist der CEO, und wir treffen uns oft, um die finanzielle Planung zu besprechen von der Firma. Also es ist so eine Mischung aus viel reden, viel mit Menschen agieren, aber auch hin und wieder Zeit in Sheets, Excel-Tabellen oder Präsentationen ist immer auch key. Viel präsentieren. Mhm. Ja, das ist im Prinzip, also der Chief Commercial Officer guckt im Prinzip nach allen Commercial Aspekten der Firma. Dazu gehört Lead Acquisition, also alles, was reinkommt, über Sales, über Marketing, Growth Strategies, aber auch Customer Retention, also wie erhalten wir unsere Kunden, wie sorgen wir dafür, dass unsere Kunden glücklich sind, also sprich Customer Support ist auch ein Bestandteil der Funktion. Ja. Ne? Genau. Und ja, ich hoffe, dass das verständlich war.
Vollkommen.
Ja, tatsächlich. Sehr, sehr gut.
Jetzt sage ich eigentlich immer, ich bin Business Kasper.
Ja, okay, gut.
Das ist eigentlich
da haben
schön.
Wir den Episodentitel.
Sehr gut.
Ja, also du hast jetzt echt schon einige Berufsjahre auf dem Buckel, und das ist ganz positiv gemeint. Du hast echt viele Erfahrungswerte, haben wir jetzt beleuchtet eine halbe Stunde lang. Hast du einen Tipp für Leute, die jetzt gerade fertig sind mit der Uni, ganz egal in welchem Bereich, muss jetzt nicht nur Audio sein, den du denen mit auf den Weg geben kannst? Was sollte man mitbringen, um erfolgreich in der Industrie arbeiten zu können?
Also ja, auf jeden Fall habe ich Tipps. Ich meine, wir sind ja alle Individuen, ja, und jeder folgt einen anderen Weg, auch von seiner Persönlichkeit, wie er den Raum betritt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, das merkt man ja auch vor allen Dingen in Bewerbungsgesprächen mit Kandidaten, ist die richtige Mischung aus Bescheidenheit und Selbstbewusstsein. Freundlich sein, nie aufhören zu lernen, und ich denke, alles, was wir machen, ist immer testen. Und wir können alles testen und daraus Rückschlüsse ziehen und dann adaptieren für unsere nächsten Schritte. Ein bisschen den Druck rausnehmen. Aber vor allen Dingen für mich ganz wichtig, damals, als ich einen Bachelor gemacht habe, nochmal an der SAE, habe ich gemerkt, man darf nicht aufhören zu lernen. Man darf nicht aufhören zu lernen, weil es gibt ein Buch, das heißt, What got you here won't get you there. Also wenn du denkst, ich habe jetzt alles gelernt und alle meine Konzepte sind jetzt anpassbar für den Rest meines Lebens, damit wirst du wahrscheinlich gegen die Wand fahren. Hm. Red Flag für mich ist immer dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Gerade in unserem Bereich, egal ob Audio oder Game oder Video, das ist alles so fast moving. Das hat sich so verändert in den letzten 10 Jahren und wird sich noch weiter verändern mit AI und der nächsten Computergeneration sowieso. Find deinen richtigen Spot und sieh so, dass du glücklich bist. Ich glaube, dass wir nur dann unsere komplette Effizienz ausschöpfen können, wenn wir das richtige Verhältnis Work-Life-Balance und Happiness im Job auch machen. Ja,
Das ist sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, Glenn, das können wir auch unterschreiben, oder?
Absolut. Schon geschehen.
Wenn man jetzt, das finde ich total interessant, weil ich ja selber auch ein bisschen in Produktentwicklung arbeite und Glenn ist eben auf der anderen Seite, er ist in der ausführenden Ebene im Studio, nutzt die Sachen. Wenn man jetzt in den Audio-Tech-Bereich gehen will, was sind aktuell so die Skills, die du mitbringen musst?
Ne? Ja, also ich würde sagen, du kannst das in zwei Bereiche unterteilen. Das eine ist Product Development und das andere ist Sales Marketing. Das sind erstmal so die zwei Grunddisziplinen, würde ich sagen. Ja, genau. Wenn du jetzt von der Schule kommst und total Spaß daran hast, Geräte aufzuschrauben und alles zu verstehen oder dein eigenes Plugin zu programmieren, dann ist ja schon ziemlich klar, in welche Richtung es dich treibt. Wenn du eher jemand bist, der gerne präsentiert, der gerne Zahlen, Objectives oder wir sagen bei YouTube auch gerne Schnack-Sheriff.
Ja, sehr gut.
Genau, also viel mit Menschen, dann ist es vielleicht eher der andere Bereich. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die SAE ein super Baustein ist, aber eben auch nur ein Baustein und dass da noch andere Dinge dazukommen. Ne? Der Axel zum Beispiel, der hat nach der SAE noch Informatik studiert.
Oh.
Ah ja.
Genau. Und bevor er dann UGEM gegründet hat.
Das ganze Programm, ne?
Ja, genau. Also der kann auch wirklich ein Plugin programmieren, wenn es sein will. Ich weiß nicht, ob er es heute noch könnte, aber zumindest konnte er das mal.
Ja. Okay.
Und dann auf Messen gehen, Netzwerken, in den richtigen Foren unterwegs sein und versuchen, Leute kennenzulernen. Auch nicht, glaube ich, zu scheu sein. Es gibt so eine Bezeichnung, no job is too small. Also genau das, was ich falsch gemacht habe, nämlich aus dem Studium zu kommen und völlig selbst überschätzt zu denken, ich kann mich jetzt hier selbstständig machen und brutal auf die Fresse fliegen.
Klar.
Na, also das Lernen hört halt nie auf.
Okay. Sehr gut. Ich glaube, das sind auch schöne Schlussworte, oder Glenn?
Yes.
Sehr gut. Lars, dann bleibt uns eigentlich nichts übrig, als uns einfach ganz herzlich bei dir für die Einblicke zu bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du in der Show warst.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hab mich total gefreut. Ich finde, das ist eine super Idee, dieses Format. Und ihr macht das ganz toll. Und dein Studio sieht übrigens ziemlich geil aus, Glenn.
Ja. Danke dir. Das freut mich. Ja, gerne in 1-2 Jahren wieder. Ich denke mal, du hast da noch viel vor dir. Da können wir uns nochmal updaten, wenn du bei
Ja? Alles klar. Dankeschön.
Alles klar. Bis die Tage. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Wiederhören.